Die Unterschrift und das Axiom. Was eine Petition verteidigt und was nicht. 30.000 Unterschriften. So viele braucht eine Petition an den Bundestag, damit der Petitionsausschuss sich öffentlich mit ihr befassen muss. Gerade sammelt eine Initiative aus der deutschen Bitcoin-Szene genau dafür. Sie will die einjährige Haltefrist retten, also die Regel, nach der private Kursgewinne nach einem Jahr steuerfrei bleiben. Unternehmen tragen sie mit, Verbände, Privatleute. Und wie immer, wenn so etwas läuft, geht der alte Streit los. Verrat am Ideal, sagen die einen. Wer beim Staat um Erlaubnis bittet, hat nichts verstanden. Bürgerpflicht, sagen die anderen. Wer sich nicht einbringt, darf sich nachher nicht beschweren. Ich glaube, beide Seiten reden aneinander vorbei. Und zwar an einer ziemlich präzisen Stelle. Zwei Ebenen, ein Missverständnis. Was macht Bitcoin eigentlich wertvoll? Nicht die Technik. Die ist, gemessen an einer zentralen Datenbank, geradezu lächerlich ineffizient. Wertvoll ist die Abwesenheit eines Hebels. Niemand kann die Geldmenge nachträglich strecken. Niemand kann eine Überweisung mit einem Verwaltungsakt anhalten. Keine Gnade nötig.
Bitcoin ruht auf einer Annahme, die sich nicht beweisen lässt. Dass ein System sich staatlicher Kontrolle dauerhaft widersetzen kann. Man kann sie nur akzeptieren oder verwerfen. Wie ein Axiom in der Geometrie. Wer sie verwirft, denkt in Wahrheit über etwas anderes nach. Über ein schnelleres PayPal vielleicht. Auch schön, aber ein anderes Thema. Aus der Annahme folgt etwas Unbequemes. Ein Geld, das ohne Erlaubnis funktionieren soll, kann nicht gleichzeitig von einer Erlaubnis leben. Es operiert dort, wo niemand gefragt wird. Nicht im kriminellen Sinn, sondern im wörtlichen. Eine Petition ist nun einmal die höflichste Form, um Erlaubnis zu bitten. Sie kann Steuersätze bewegen. Sicherheit kann sie einem solchen System nicht verleihen. Denn Sicherheit, die an der Zustimmung des Gesetzgebers hängt, ist exakt die Sicherheit, die staatliches Geld auch hat. Dann bräuchte es Bitcoin nicht. Dahinter steckt oft ein bekannter Denkfehler. Etwas sei zu beliebt, um verboten zu werden. Die Geschichte lacht über diesen Satz. Verboten wurden Bücher, Versammlungen, Rede, Glücksspiel, ganze Religionen. Beliebtheit hat noch nie einen Paragraphen aufgehalten. Und auch das Standortargument, so vernünftig es für ein Unternehmen ist, trägt für ein Geld nicht weit. Eine Firma kann nach Zug oder Lissabon umziehen. Ein Geld, dessen Schutz davon abhängt, dass irgendwo eine freundliche Regierung sitzt, ist wieder nur politisch gesichertes Geld. Regierungen kooperieren erstaunlich verlässlich, wenn es um die Verteidigung ihrer Geldhoheit geht. Bei wenig anderem zugegeben, aber da schon. Der Staat ist keine Enttäuschung. Man kann sich über den Staat empören. Man kann es auch lassen und ihn als das nehmen, was er ist. Ein Apparat, der ökonomisch erstaunlich rational handelt. Geldschöpfung ist für den, der sie kontrolliert, schlicht profitabel. Natürlich verteidigt er.
Die Geschichte des Goldes erzählt, wie das abläuft. Und sie erzählt es ohne Bosheit. Erst sammelt der Staat das harte Geld ein und gibt Scheine darauf aus. Dann lockert er die Deckung. Irgendwann hebt er sie auf, behält das Gold und lässt die Leute mit dem Papier stehen. Kein Komplott, keine Verschwörung, einfach die Mechanik eines Verwahrers, dem niemand auf die Finger schauen kann. Genau deshalb wäre auch ein staatlich verwahrtes Bitcoin-Vermögen mit handelbaren Zertifikaten darauf keine Erfüllung des Versprechens, sondern seine Beerdigung in Etappen. In diesem Konflikt gibt es Phasen. Am Anfang wirbt der Staat, reguliert freundlich, lädt zu Anhörungen. Später kommt Druck auf die großen Sammelstellen. Noch später Härteres. Petitionen, Verbandsarbeit, Positionspapiere, all das gehört in die Schönwetterphase. Nichts davon ist falsch. Man sollte nur wissen, welches Wetter gerade ist und dass die späteren Phasen nicht im Ausschuss entschieden werden. Druck härtet. Jetzt wird es unbequem, auch für mich.
Das ist keine Theorie vom Reißbrett. Man kann ihr bei der Arbeit zusehen. Februar 2021. Nigerias Zentralbank verbietet allen Banken des Landes, mit Bitcoin auch nur zu hantieren. Konten werden dicht gemacht, Börsen verlieren ihren Zahlungsverkehr. Und dann? Der Handel verschwindet nicht. Er wechselt den Ort, weg von den Plattformen mit Konto und Stempel, hin zum direkten Handel von Mensch zu Mensch, der wenige Monate nach dem Verbot um 27% zulegte.
Ausgerechnet die Form des Handels, die keinen Mittelsmann kennt und sich am schwersten anhalten lässt, hat das Verbot groß gemacht. China im selben Jahr eine Nummer größer. Mining-Verbot im Juni 2021. Praktisch über Nacht verschwindet mehr als die Hälfte der weltweiten Hashrate. Das war's, hieß es damals. Ein halbes Jahr später stand die Hashrate auf einem Allzeithoch, verteilt über mehr Länder als je zuvor. Und in China selbst lief das Mining verdeckt weiter, hinter Proxys, an Strom abseits der Netze, bald wieder mit gut einem Fünftel des weltweiten Netzwerks. Der härteste Schlag, den je ein Staat gegen dieses Geld geführt hat, hat das Mining nicht beendet. Er hat es verstreut und ein Stück weit unsichtbar gemacht. Genau die Eigenschaften, die ihm in den bequemen Jahren abhanden gekommen waren. Das heißt nicht, dass man sich Repression wünschen soll. Das wäre albern. Es heißt nur, selbst wenn die Petition vollständig gewinnt und die Haltefrist bleibt, hat das System dadurch kein Gramm Sicherheit gewonnen. Es hat dann angenehmere Konditionen für die, die ohnehin alles deklarieren. Mehr nicht. Wer auf dauerhaft mildes Klima baut, baut auf die Phase, die per Definition endet, sobald es ernst wird. Es muss nicht
entbehrlich, weil Bitcoin gar nicht alles bedienen kann und das auch nie sollte. Ein Leuchtturm muss nicht die Sonne sein. Er muss an einer bestimmten Küste verlässlich leuchten. Genauso wenig garantiert das bloße Halten irgendetwas. Wenn alle nur bunkern und niemand handelt, gibt es nichts, wofür man das Geld noch bräuchte. Gefährlich, weil der kürzeste Weg zum Weltgeld über den Staat führen würde, als Reserve in seinen Tresoren, mit Papieren darauf im Umlauf. Das Drehbuch dazu liegt seit dem Gold im Archiv, samt Schlussszene. Und wer mit dem Maximalziel wedelt, argumentiert meist über den Preis, nicht über die Sicherheit. Verständlich. Nur ist der Preis eine miserable Grundlage für die Entscheidung, wie man einem Staat gegenübertritt. Der nüchterne Maßstab ist kleiner und stabiler. Bitcoin muss das Werkzeug derer bleiben, die ohne Erlaubnis handeln wollen oder müssen. Das reicht. Das war immer der Punkt. Was bleibt? Am Ende zählt nicht, was jemand meint, sondern was er tut. Eine Meinung ist ein Gedanke, ein Handel, eine validierte Transaktion, ein selbstverwahrter Schlüssel. Das sind Handlungen. Und nur Handlungen sichern dieses Geld. Keine Timechain sichert es, keine Kryptographie, kein schönes Whitepaper. Menschen tun es, indem sie ein kleines persönliches Risiko tragen und es mit vielen anderen teilen.